Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Ja, wie es mir mit der ÖVP im Bund geht, beziehungsweise mit der Regierungsbeteiligung. Also es wissen wahrscheinlich fast alle Zuhörerinnen, dass ich nie ein Fan dieser Regierungskonstellation war, dass ich als eine der wenigen gegen diese Regierungsbeteiligung gestimmt habe. Ich stehe da weiterhin dazu, sehe aber natürlich auch, dass es wichtig ist, dass Grüne in Regierungsverantwortung sind. Das habe ich aber auch von Anfang an gesagt, dass ich verstehen kann, wenn Leute das machen wollen und das gut finden, weil prinzipiell muss schon der Zugang als Partei sein, in Regierungsverantwortung zu kommen, weil man dann halt eben umsetzen kann.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Politikerin Vicky Spielmann. Mit ihr spreche ich über die Frage, warum man in Zeiten wie diesen Politikerin sein will, wie sie das Verhältnis zwischen Medien und Politik einschätzt, wie kritisch man parteiintern sein soll bzw. darf, was ein guter Kompromiss sein sollte und vor welchen Herausforderungen speziell Frauen in der immer noch männerdominierten Politik stehen. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nikbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschach, um Steuerhinterziehung, ja, und einiges sonst, das sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Ja, liebe Vicky, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Kennengelernt haben wir uns meiner Erinnerung nach über Twitter, wo wir uns virtuell immer wieder über den Weg gelaufen sind und vor kurzer Zeit haben wir uns auch persönlich kennengelernt. Duzen tun wir uns wahrscheinlich deshalb, weil wir beide zwar in Wien leben, aber aus Tirol stammen und da duzt man sich halt auch recht schnell.
So ist es.
Also übersetzt jetzt für unsere Wiener Freundinnen und Freunde, das hat jetzt geheißen, so ist es. Wir haben schon beide im Vorgespräch gesagt, wir werden vielleicht heute ab und zu ins Tirolerische kippen, das bitte zu entschuldigen. Oder beziehungsweise habe ich da, wie Kick gesagt, ich glaube eh, dass das die Leute ganz gern mögen. Aber sollten wir unverständlich sein, werden wir es in den Shownotes dann untertiteln.
Genau.
Und dann damit zur Frage, ob du für eine Partei oder der Vollfahrtorganisationen tätig bist, ich glaube, die Frage ist in deinem Fall auch leicht zu beantworten.
Ja, die Grünen, ne?
Ja.
Ja, und wollen wir uns kennen, also bist mir auf Twitter aufgefallen und es ist irgendwie so, wir sind zwei Tirolerinnen, die aber die Wienliebe teilen und das ist doch sehr selten die Kombination, weil kein schädige Diskussion in Wasserkopf Wien in Tirol und irgendwie gerade durch Ischgl ist unser Tirol-Image jetzt auch nicht so gut und da fand ich auch deine Inputs echt voll gut, eine vernünftige Stimme aus Tirol, das braucht es eh viel mehr, finde ich.
Das ist nett, dass du das sagst, weil mir geht es eben ähnlich. Es ist nicht mehr kein Entweder-Oder. Man kann genauso stolz auf seine Tiroler Heimat sein und Wien aber trotzdem super finden. Also meine Einstellung zu Wien hat sich komplett verändert, seit ich da lebe.
Ja.
Aber um das soll es halt nicht gehen. Es geht halt um Folgendes. Wir haben in den vergangenen Folgen von ganz offen gesagt viel über das Verhältnis von Politik und Medien gesprochen. Erstens, weil uns das Thema als Podcast wichtig vorkommt und auch, weil es auch mich persönlich interessiert. Zum Beispiel hat in der Folge 36 der Peter Grabner über das Berufsbild der Politikerin, des Politikers gesprochen. Eine sehr erfolgreiche Folge übrigens und eine sehr beliebte Folge. Und auch die Folge 45 mit der Anita Zellina hat sich um das Thema Verhältnis Medien und Politik gedreht. Da vor allen Dingen auch um dieses Spannungsfeld Nähe versus Distanz. Und du hast dann mir gegenüber mal angemerkt, eigentlich sollten wir über das Thema doch einmal mit einer Politikerin oder einem Politiker reden. Und ja, du hast recht. Und ja, here we go. Du bist ja seit 2020 Abgeordnete zum Wiener Landtag und damit auch Mitglied des Wiener Gemeinderates. Wie würdest denn du allgemein das Zusammenspiel Medienpolitik beschreiben?
Ja, es ist sicherlich ein Verhältnis der Co-Abhängigkeit, würde ich mal sagen. Also man bedingt ja einander und man braucht einander auch. Also es gibt keine Geschichte, wenn es nicht Politikerinnen gibt, die das kommentieren. Und eine Geschichte wird nicht von der Politikerin allein gemacht, sondern es braucht die Journalistinnen, die es auch aufgreifen. Insofern ist das natürlich, ich würde auch sagen, ganz oft ein Verhältnis der Äquidistanz. Also auf der einen Seite muss man viel miteinander kommunizieren und tun, damit eben ja gewisse Dinge kommentiert werden oder dass Geschichten eingehängt werden, dass man auf ein Thema aufmerksam machen kann. Aber auf der anderen Seite geht es schon auch darum, diese, sage ich mal, gewisse Distanz auch zu behalten, um natürlich, also ich glaube, ihr habt es bei einer Folge mal gesagt, dass es eigentlich jetzt nicht die journalistische Objektivität gibt, sondern dass man eigentlich immer den Zugang zu gewissen Themen sichtbar machen soll, dass es natürlich immer auch um Subjektivität geht. Aber das ist schon wichtig, dass man auch ein Feedback aus der Medienlandschaft kriegt, okay, wie kommen gewisse Dinge an und dass sie auch kritisch hinterfragt werden. Und ich finde kritische Fragen von Journalistinnen manchmal nervig, aber sie sind notwendig, weil nur so kann man halt eine Wahrheitsfindung wirklich hinbekommen. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir kritisch hinterfragt werden.
Ich glaube, auf dieses Thema Nähe, Distanz und wie du das als Politikerin erlebst, würde ich gerne nochmal zurückkommen dann später. Am Anfang würde mich fast mehr interessieren, nämlich auf einer nächsthöheren Ebene, warum überhaupt Politikerin sein in Zeiten wie diesen. Also das Image ist ja am Boden, das kommt immer ganz knapp vor oder hinter den Journalistinnen im Beliebtheitsranking, also aber am Ende des Rankings leider. Es gibt jetzt nicht wenige Krisen. Ich meine, es hat immer Krisen gegeben, aber ich glaube, so eine Anhäufung an wirklich fundamentalen Krisen kann ich mir jetzt zumindest lange Zeit nicht erinnern.
Ja, ich auch nicht.
Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Das ist jetzt keine Jammerei. Und die Fragestellungen sind auch komplex. Wieso will man in so einer Zeit Politikerin sein?
Für mich war es, glaube ich, keine Frage des Wollens unbedingt, sondern des Müssens. Also ich habe einfach ganz stark den Drang gespürt, selber was beizutragen. Also ich bin ja sozialisiert in der Zivilgesellschaft, bei NGOs, in Interessensvertretungen. Also ich war ÖH-Vorsitzende und war in der AK und im ÖGB aktiv. Und da habe ich schon gesehen, es ist natürlich wichtig, Interessensvertretungsarbeit zu machen, also immer wieder zu kommunizieren, was wäre wichtig in gewissen Themen, gerade wenn es um Arbeitnehmerinnenrechte geht zum Beispiel. Aber immer nur quasi, sage ich jetzt mal, von außen der Politik zu schreien, war mir halt irgendwann zu wenig. Ich wollte einfach total gern in diese eigene Umsetzung gehen. Und jetzt sage ich halt einmal als junge, linke, politische Frau tatsächlich auch mal unsere Perspektiven irgendwie in das politische Feld einbringen, weil diese Perspektiven ganz oft leider ausgespart werden. Ich komme aus einem Nicht-Akademikerinnen-Haushalt. Für mich war das wichtig, ja, in der politischen Repräsentation einmal zu zeigen, okay, es gibt nicht nur den alten weißen Mann, um das jetzt das Klischee zu bedienen der Politik, sondern es gibt da ganz andere Perspektiven. Es gibt Perspektiven, weiß ich nicht, der Care-Arbeit in Möglichkeit, ja, weil ich sehe schon Politik auch als Versorgungsarbeit und zu schauen, dass es der Bevölkerung eben gut geht und deren Probleme halt auch zu transportieren. Also jetzt eben nicht nur dieses hard political, also diese harte politische Arbeit zu machen, sondern tatsächlich auch auf Problemlagen hinzuweisen und diese Perspektiven auch in die Öffentlichkeit zu tragen, gerade wenn man zum Beispiel über Armut redet. Das ist ja immer noch sehr tabuisiertes Thema und solche Dinge sind mir halt total wichtig. Und ich wollte eben nicht mehr von außen zu was schreien, sondern drin sein. Und ich glaube auch, dass es wirklich so Vermittlerinnenpositionen braucht, mhm, zwischen Zivilgesellschaft, Politik, Medien, um das weiterzutragen, was in der Zivilgesellschaft gefordert wird, weil es total wichtig, dass die das machen. Und ohne, ich sag's ganz ehrlich, ohne den Druck von Interessensvertretungen, von Protest auf der Straße, wir sehen es gerade bei den Klimaaktivistinnen, wird da sehr wenig weitergehen, glaube ich.
Also in der Frauenpolitik spielt das auch eine große Rolle.
Ja, zum Beispiel, genau. Und für uns, also ich nehme das halt immer als Anlass zu zeigen, okay, es gibt in der Basis und in der Bevölkerung dieses Anliegen und deswegen müssen wir das mit reinnehmen in das politische System, das leider sehr starr ist und anderen Logiken folgt, aber es ist doch wichtig, diese Decke auch zu durchbrechen, glaube ich.
Das wäre nämlich jetzt eh meine Anschlussfrage gewesen. Also das war jetzt ja die Schilderung, würde ich sagen, was den Reiz ausmacht. Anschließend die Frage, was ermüdet die dann in dem Zusammenhang? Wahrscheinlich, wenn die Decke so starr ist und dem nicht durchbrochen werden kann im Jahren.
Ja, was mich sehr ermüdet ist, zum einen, ich meine, die ganze Geschichte mit den Hassnachrichten und Hasspostings auf Social Media. Ich bekomme das immer wieder in regelmäßigen Abständen. Manchmal versuche ich halt mit Humor damit umzugehen. Manchmal zeige ich es auf und denke mir so, okay, schaut euch an, was eben junge Menschen, vor allen Dingen junge Frauen oder Feministinnen sozusagen da mit sich machen lassen müssen oder über sich ergehen lassen müssen, wenn sie in diese verantwortungsvolle Position gehen. Weil nur so können sich halt Dinge ändern, wenn man das sichtbar macht. Ich glaube, relativ lang war es eher so, dass man es versteckt und eher nicht zeigt. Und ich finde es aber schon wichtig, das eben zu zeigen, weil es ein totales Strukturproblem ist und das nur so geändert werden kann. Was ich sonst auch ermüdend finde, inhaltlich manchmal ist halt, da ich ja Grüne bin und jetzt das ganze Thema Klimaaktivismus gerade extrem hochkocht, das Nicht-Ernst-Nehmen der Klimakrise ermüdet mich massivst. Und ich glaube, es ermüdet die ganze Klimabewegung. Und insofern wundert es mich nicht, dass die immer mehr zu zivilen Ungehorsam Aktionen zurückgreifen, weil sie einfach auf was aufmerksam machen wollen und weil sie einfach keine Lust mehr haben, ignoriert zu werden. Und das verstehe ich total und das unterstütze ich auch. Und das Dritte ist natürlich, eine gewisse Form von, sage ich jetzt mal, Machtpolitik ermüdet mich, wo es eben nicht um die Sache geht, sondern ganz oft um so machtpolitische Dynamiken, wo nicht das Wohl der Bevölkerung oder inhaltliche Themen im Vordergrund stehen, sondern das eigene Fortkommen oder ja eben die eigene Partei dann wieder voranzubringen, anstatt das zu sagen, was notwendig wäre. Das ermüdet mich schon sehr oft, muss ich sagen.
Du hast jetzt eigentlich drei Themen aufgeworfen, auf die würde ich alle drei gern eingehen. Vielleicht, also ich habe mir jetzt notiert, das Thema Frau in der Politik, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, über das würde ich gerne mit dir noch ein bisschen ausführlicher reden. Das Thema Klima und damit zusammenhängend, wie weit ist Aktivismus vernünftig? Ich erinnere zum Beispiel an die ganz offen gesagt Folge, die Barbara Kaufmann mit dem Reinhard Steurer aufgenommen hat, der gesagt hat, ihn wundert es nicht, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten unter Anführungszeichen radikalisieren, weil diese radikale Untätigkeit radikalere Proteste hervorruft. Das habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden. Und als Drittes das Thema Macht und Machtpolitik. Vielleicht fangen wir an mit dem ersten Thema, das du angesprochen hast, nämlich ich würde auch annehmen, dass Frauen in der Politik es noch einmal schwieriger haben, weil sie noch einmal anders und nach anderen Kriterien beurteilt werden. Wie ist denn da deine persönliche Erfahrung?
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ganz stark ist es mir halt jetzt in letzter Zeit wieder aufgefallen, wenn es um Pamela Rendi-Wagner geht. Da werden ganz andere Maßstäbe, habe ich so das Gefühl, an sie angelegt, ohne sie jetzt großartig verteidigen zu wollen. Aber ich finde das schon sehr, mir fällt es immer wieder auf und es nervt mir dann einfach auch.
Wobei sie sei, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wo ich mich selber immer wieder dann frage, falle ich da jetzt in ein Muster rein, wenn ich sie kritisiere, oder hat sie handwerklich einfach wirklich Mist gebaut? Und zum Beispiel bei dem letzten ZIP2-Interview bin ich der Meinung, das war handwerklich schlecht, gleich das eigene Problem in den Ring zu werfen und dann 10 Minuten drauf picken zu bleiben, wo man es eigentlich überhaupt nicht erwähnen wollte. Oder danach sagt, das ist der Grund, wieso man in den Umfragen so schlecht liegt. da glaube ich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Aber es gibt sicher genug Kritik an ihr oder an anderen Politikerinnen, die auf alte Strukturen zugreifen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass sie da ein bisschen einen kommunikativen Bauchfleck gelandet hat. Aber nichtsdestotrotz ist es mir gerade in ihrer Anfangszeit auch ganz stark aufgefallen. Und da hat man sie ja noch nicht so beurteilen können aufgrund ihrer Handlungen, sondern eher, wie sie, also da sind dann so Schlagzeilen gewesen wie eben, ja, kann sie das überhaupt? Und ich denke mir so, naja, bei einem alten weißen Mann oder bei einem mittelalterlichen alten weißen Mann wird wahrscheinlich die Frage so nicht gestellt werden. Und das zeigt ja doch ein strukturelles Problem auf. Ja, wir haben Gleichstellung, ja, wir können kandidieren, ja, wir sind in der Politik als Frauen, aber wir werden eben immer noch anders beurteilt. Und weil du es gefragt hast, wie es mir geht, manchmal ist es ganz unterschiedlich. Ich werde ja aufgrund von unterschiedlichen Zuschreibungen angegriffen, eben das Thema links sein in einem konservativen Land zum Beispiel, Feministin sein. Und ich glaube, dass ich öfter angegriffen werde wegen dem Feministin sein, also die Kombination als junge Frau und Feministin sein, weil das ist ja nicht bei allen Frauen in der Politik so, dass sie Feministinnen sind. Und dass man halt schon auch, wie soll ich sagen, entweder wird man abgewertet durch, also vielen Frauen geht so in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, so, entweder sie werden halt sexistisch abgewertet oder halt sexistisch aufgewertet. Aber die Aufwertung ist ja keine Aufwertung, sondern man wird ja trotzdem sexualisiert zum Beispiel. Das fällt mir schon sehr oft auf. Oder man wird, weiß ich nicht, man kriegt dann eine Zuschreibung, oder man wird vermännlicht. Wie oft ich das jetzt schon gehört habe, Frauen mit jungen, also mit kurzen Haaren, buschikos und so, da denke ich mir echt so, ich meine, Entschuldigung, es ist 2023, darf man jetzt keine kurzen Haare haben oder was? Also es ist, ja, lächerlich.
Also wenn wir davor das Wort ermüdend gesagt haben, ich glaube, das trifft auf solche Sachen sehr, sehr gut zu. Das war nämlich eher eine Frage gewesen, dass das Äußere ja sehr oft bei Frauen dann in den Vordergrund rückt plötzlich. Da finde ich den Podcast von der Mari Lang so genial, wo sie eben Fragen, der heißt Frauenfragen, große Empfehlung an der Stelle, wo sie eben Männern Fragen stellt, die normalerweise nur Frauen gestellt werden. Und ich finde in dieser Absurdität dieser Fragestellung, also diese Absurdität, wenn es bis dorthin jemand noch nie gemerkt hat, spätestens dann sollte man es merken, wie absurd eigentlich die eine oder andere Frage ist, weil wo die gleiche Frage einem Mann gestellt wird und als Mann man sich dann vielleicht, wenn man es nicht bis jetzt schon gecheckt hat, dann endgültig merkt, okay, gut, da kann irgendwas nicht stimmen.
Ja, absolut.
Das zweite Thema, das du angesprochen hast, Aktivismus. Es ist gerade in deiner Partei, denke ich, ja, ein ganz schwieriger Spagat im Moment. Und auch speziell jetzt in deiner Funktion als Wiener Gemeinderätin, Wiener Landtagsabgeordnete, bist du in Wien in der Opposition. Im Bund ist die Partei in der Regierung. Und dann gibt es noch diese Ebene der Aktivistinnen und Aktivisten, die ja derzeit sehr, sehr virulent ist. Wie geht es damit? Ist das für dich manchmal ein innerer Konflikt oder kannst du das intern für dich ausgleichen? Wie gehst du damit um?
Ich gehe damit so um, dass ich erstens einmal Leute in meinem Umfeld habe, mit denen ich gut über das sprechen kann. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil es ist schon recht heftig, was einem da teilweise entgegenschlägt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und das andere ist, ich sehe nicht so einen Widerspruch zwischen Aktivismus und Politikerin sein. Also ich verstehe schon, dass man als Politikerin in einer anderen Rolle und Funktion ist und dass damit zum Beispiel ja andere Privilegien einhergehen oder eine andere Form der Kommunikation. Das ist mir schon bewusst. Aber ich finde es total wichtig, weiterhin aktivistisch tätig zu sein, also auf Demonstrationen zu gehen, Netzwerke zu unterstützen, die in der Zivilgesellschaft sind, die einzuladen und zu fragen, was sind eure Problemlagen, wo habe ich vielleicht irgendwas übersehen auch. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich sehe es nicht so als Widerspruch und ja, genau.
Wobei ich das schon natürlich in der Praxis dann mir schwer vorstellen kann, wenn jetzt nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel der Klimaaktivistinnen, die Straßen blockieren. Dann sieht man in der ZIP 2 das Interview mit der Claudia Blackholm, wo sie das sehr, sehr stark abwertet, was die machen. Und dann ist da ist ja deine Partei Koalitionspartner im Bund. Also ich weiß nicht, wie sitzt man da vor dem Fernseher an deiner Stelle?
Ja, wahrscheinlich so wie alle anderen auch, die sich denken, okay, was geht da gerade ab? Also das Interview fand ich wirklich sehr bezeichnend. weil sie ja eigentlich Jugendstaatssekretärin ist und aber rüberkommt, als wäre sie uralt in Wirklichkeit, aber okay. Ja, natürlich ist es ein Widerspruch. Ja. Es ist ein dialektisches Verhältnis. Also zu glauben, man kann in die Politik gehen und es gäbe keinen Widerspruch und keine Widersprüchlichkeiten, das ist einfach ja eine totale Fantasie, ehrlich gesagt. Also man ist schon mit Situationen konfrontiert, die auch unangenehm sind, aber ich denke mir dann immer, genau für das bin ich ja da reingegangen. Also wie gesagt, das ist nicht immer einfach und es gibt Konflikte und Auseinandersetzungen, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, auch diesen Kontakt zwischen Zivilgesellschaft und NGOs und der Politik nicht zu verlieren, weil die ganz, ganz oft viel Expertise haben, die man dann auch gut abholen kann. Ja, wie es mir mit der ÖVP im Bund geht, beziehungsweise mit der Regierungsbeteiligung. Also es wissen wahrscheinlich fast alle Zuhörerinnen, dass ich nie ein Fan dieser Regierungskonstellation war, dass ich als eine der wenigen gegen diese Regierungsbeteiligung gestimmt habe. Ich stehe da weiterhin dazu, sehe aber natürlich auch, dass es wichtig ist, dass Grüne in Regierungsverantwortung sind. Das habe ich aber auch von Anfang an gesagt, dass ich verstehen kann, wenn Leute das machen wollen und das gut finden, weil prinzipiell muss schon der Zugang als Partei sein, in Regierungsverantwortung zu kommen, weil man dann halt eben umsetzen kann. Als Opposition, weil du es halt vorher angesprochen hast, ist es so, dass man halt sehr viel kritisiert und aufzeigt und vielleicht auch Themen anders bespielen kann, als wenn man in der Regierung ist. Aber die direkte Umsetzungsebene ist schon wirklich auch ein Reiz, in die Politik zu gehen, um zu schauen, okay, was kann ich wie, wohin machen, dass es gut ist für mich und dass ich dahinter stehen kann. Und das finde ich schon sehr wichtig in dem Zusammenhang.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, finde ich, bei dir und bei deiner Art, Politik zu machen. Diese Gratwanderung zwischen, du hast da vorher die Machtpolitik angesprochen und jetzt in der eigenen Partei zum Beispiel zu kritisieren, da geratet man schnell in das Thema eben Macht und Verantwortung rein. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie ein persönliches Gewissen und eine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass das ganz ein schwieriger Grat ist, den man da bewältigen muss. Und was ich da auch noch spannend finde, ist, das ist natürlich etwas, was Medien sehr gern mögen. Also es gibt wenig bessere Geschichten, wie wenn die Vicky Spielmann die eigene Partei kritisiert. Ich meine, das ist da bewusst und das ist wahrscheinlich auch manchmal so, da wird man sich da vielleicht einmal den anderen twittern verkneifen, oder? Weil du eben weißt, dass da gern darüber berichtet wird.
Ja, natürlich wird da gern darüber berichtet und das kann ja irgendwie aus einer gewissen Logik heraus, einer medialen Logik, die natürlich genau auf sowas aufgebaut ist, total verstehen, weil man halt lieber über Konflikte und Streitereien schreibt oder populistisch drüber schreibt, als sich genau damit auseinanderzusetzen, was jetzt zum Beispiel die inhaltliche Kritik dran ist, weil um das geht's mir ja immer. Also wenn ich kritisiere oder wenn ich sage, das und das ist eigentlich aus grüner Perspektive so, dann halte ich mir ein Parteiprogramm. Das ist ja nicht etwas, was ich immer selber ausgesucht habe. Also ich stehe hinter dem Parteiprogramm, sonst wäre ich ja nicht bei den Grünen. Aber mir ist es immer ganz wichtig, den Leuten auch zu vermitteln, ja, Politik ist total hart, aber es ist echt auch total wichtig, Werte und Haltung auch zu zeigen, weil es einfach um sehr viel geht und weil es auch darum geht, eine Gesellschaft zu verändern. Also ich mache ja nicht nur Politik, um das System zu verwalten, sondern ich würde es gern verändern, wenn es leicht geht. Geht eh nicht leicht, aber das ist schon mein Anspruch und deswegen glaube ich, wäre es manchmal, weiß ich nicht, besser oder authentischer oder einfacher zu sagen, das und das geht und das geht nicht. Und das ist das, was ich manchmal sehr vermisse in der politischen Kommunikation, auch wenn es um die Regierung geht, weil ich immer so das Gefühl habe, die ÖVP reitet ständig aus gegen den eigenen Koalitionspartner und stellt die Differenz einfach immer so in den Vordergrund. Und dann denke ich mir schon oft so, ja, gut, aber dann machen wir die Differenz halt auch sichtbar, ja. Weil wir sind zwei unterschiedliche Parteien, das war von Anfang an klar. Es war von Anfang an klar, dass es schwierig wird. Ich bin, wie gesagt, allerdings trotzdem irgendwie froh, wenn man sich die Corona-Krise angeschaut hat und jetzt Energiekrise und diese ganzen, oder der Krieg, dass es natürlich schon gut ist, dass die Grünen Regierungsverantwortung sind. Aber natürlich würde man andere Regierungskonstellationen mit uns Grünen vorstellen. Also da würde ich eher so in Richtung, ja, SPÖ-Neos gehen, ja, SPÖ. Neos Grüne. Aber die Mehrheiten gibt es halt leider nicht und ich hoffe, sie ändern sich.
Ja, also wenn zumindest nach den neuesten Umfragen würde die Regierung, die jetzige Regierung, keine Mehrheit mehr zusammenbringen. Insofern müsste es auf jeden Fall eine neue Konstellation geben, welche auch immer, aber da sind wir jetzt eher im Kaffeesudlesen-Bereich. Ich meine, die Niederösterreichwahl steht vor der Tür, da wird es einmal wieder einen ersten Anhaltspunkt geben. Die Tirolwahl hat ja schon uns aufgezeigt, in welche Richtung es eventuell gehen könnte. Die nächste Wahl auf Bundesebene wird ja planmäßig zumindest nächstes Jahr erst sein. Schauen wir mal, ob es wirklich so ist.
You never know.
Naja, ich würde da keine Wetten abschließen wollen. Und ich denke mir, wenn es dann soweit ist, reden wir drüber. Aber bis dorthin ist es eh Kaffeesudlesen. Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast mit Medien. Ich finde ja, dass dieses, das neben dem, dass Streit bringt Quote, mehr wie Konsens. Mhm. Wenn die ÖVP ausreitet, wird viel darüber berichtet, was ihnen bei ihren eigenen Wählerinnen natürlich wieder Rückhalt verschafft. Ich würde deine Analyse teilen, dass die ÖVP mehr ausreitet als der kleine Koalitionspartner. Hat vielleicht auch mit dem Größenverständnis was zu tun, keine Ahnung. Würde ich aber auch so sehen. Und natürlich berichten Medien da gern drüber. Und die guten Geschichten entstehen vielleicht da oder dort auch aus einer Nähe. Und diese Nähe ist halt in Österreich schon sehr stark. Also es gibt bei vielen Dingen, denke ich mal, oft, da passiert was. Dann könnten wir zwar wahrscheinlich uns hinsetzen und sagen, das Medium wird über diese Angelegenheit wahrscheinlich eher so berichten und das andere Medium wahrscheinlich eher so. Das finde ich zum Beispiel ermüdend.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, auch als Konsumentin sozusagen ist es ermüdend. Manchmal.
Ist es in Österreich unmöglich, diesen grauen Weg zu finden zwischen Nähe und Distanz? Und was spielt da die sogenannte Message Control für Rolle? Wird ja oft den Politikerinnen und Politikern vorgeworfen. Und ich muss zugeben, auch ich tue mich manchmal schwer, aktive Politikerinnen und Politiker, so ganz offen gesagt, einzuladen, weil ich das Gefühl habe, da kann kein Gespräch entstehen, weil da jede Message glatt gebügelt ist. Mhm. Was machen wir da?
Ja, das habe ich eben vorher versucht zu skizzieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, authentisch zu bleiben, also jetzt aus Sicht der Politikerin, weil es einfach erstens einmal viel sympathischer ist, wenn man oft einmal auch anders mit Situationen umgeht oder mal Fehler eingesteht oder mal Unwissenheit zugibt oder sagt, ja, manchmal habe ich auch Zweifel, es ist für mich manchmal nicht leicht, anstatt ständig dieses Bild zu reproduzieren, dass man total durchgeschult, professionell, inhaltsleer, Entschuldigung, und keine Antwort gebend rüberkommt. Also ich glaube, das ist auch sowas, was die Leute so ermüdet. Und was Journalistinnen, glaube ich, auch ganz oft nervt, natürlich, wenn sie nicht wirklich eine Antwort kriegen. Und ich denke mir ganz oft, ich verstehe schon, dass es schwierig ist, konkrete Antworten zu geben, weil man immer einen Handlungsspielraum braucht in Verhandlungen, in der Koalition, in gewissen Settings. So, das ist mir auch bewusst. Nur manchmal denke ich mir, ein bisschen ehrlicher mit den Widersprüchlichkeiten umzugehen und die transparenter zu machen, würde doch sowohl den Journalistinnen auch uns als Politikerinnen helfen. Und was kann man da machen? Naja, diese ganzen Sachen rund um zum Beispiel Novak, ja, es hat mich nicht überrascht, weil Österreich ist ein kleines Land, das darf man nicht vergessen. Das kennen
Wien
sich fast alle.
Wien ist ein Dorf. Also wir haben vorher immer geglaubt, dass Tirol klein ist, aber Wien ist eigentlich auch nicht so groß, wenn man ehrlich ist.
Wien ist eigentlich auch nicht so groß. Na eben, jeder kennt irgendwie jeden und da kommt es dann halt oft zu solchen Situationen, wo es dann, also wo ich auch wichtig finde zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, aber braucht Transparenz und es geht auch um Unabhängigkeit, dass man dann in gewissen Situationen sagt, hey, das finde ich jetzt gerade heikel und lass uns das so und so machen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es gibt halt diese Co-Abhängigkeit. Ja? Man braucht einfach die Journalistinnen brauchen die Politikerinnen. Und ich finde, es gibt halt einen massiven Unterschied, finde ich, zwischen Qualitätsmedien, Journalistinnen, würde ich jetzt mal behaupten, und Boulevard-Journalistinnen. Weil einfach die Art und Weise, wie die an Fragestellungen rangehen im Boulevard, ganz anders ist, als wenn ein Qualitätsmedium auf die zukommt und Fragestellungen anders stellt. Und was mir halt auch auffällt prinzipiell ist, dass ja die Situation für Journalistinnen in den Redaktionen immer prekärer wird. Also wir haben prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die Journalistinnen haben kaum mehr Zeit, sich wirklich in Themen einzuarbeiten, was es wiederum schwer macht, dann die Politikerin kritisch zu hinterfragen. Weil wenn ich keine Zeit habe, mich gut auf was vorzubereiten, dann wird das halt schwierig. Und uns Politikerinnen geht es auch ganz oft so, ich sage ganz ehrlich, wir haben teilweise durchgetaktete Termine und können kaum mehr 10 Minuten aufwenden, um nochmal was durchzulesen, um den Sachverhalt richtig wiederzugeben. Also wir reden wirklich auch von einer Medienlandschaft und von einer politischen Situation, wo immer mehr, immer schneller, immer, weiß ich nicht, optimierter möglichst alles rauskommen soll. Und also der Neoliberalismus macht auch vor Politik und Journalismus nicht Halt aus meiner Perspektive. Und ja, insofern wundert es mich nicht, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und was so das Thema Korruption anbelangt oder eben so diese Tauschgeschäfte, da braucht es halt schon klare gesetzliche Bestimmungen. Da sind wir eigentlich eher auf einem guten Weg. Aber ich glaube, sonst kommt man da nicht anders draus, wenn es keine klaren gesetzlichen Handhabungen gibt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Frage der gesetzlichen Regelungen ist. Ich finde, es ist eine Frage von Rückgrat und prinzipieller Haltung dem Thema Journalismus gegenüber.
Sicher, ja.
Also eine gewisse Ethik, die hat man oder man hat sie nicht, die kann man auch nicht gesetzlich verordnen, weil auch Gesetze, da gibt es dann wieder Leute, die sagen dann, die Grenze ist das Strafrecht und ich denke mir immer, nein, Moment, das stimmt, ja. Das gilt weder in der Politik noch in den Medien.
Finde ich auch, ja.
Es gibt auch noch andere Maßstäbe, aber du hast sicher recht, also nur mit dem Appell an die Ethik wird man wahrscheinlich auch die Medien- und Politiklandschaft nicht retten. Aber was mich schon interessieren würde, ist, wenn du sagst, es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit, ja, würde ich unterschreiben. Aber hat sich das nicht in den letzten 15 Jahren massiv verändert, weil ihr als Politikerinnen und Politiker ja jetzt selbst Kanäle bespielen könnt, ohne auf klassische Medien angewiesen zu sein? Also sprich Social Media.
Ja, Social Media hat da sicher einiges revolutioniert, würde ich mal behaupten. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir auch über Politik reden, glaube ich, hat Social Media schon sehr verändert. Aber ja, die klassischen Medien braucht es natürlich auch immer. Also ich sage immer, es braucht beides, weil das eine ist, was ich auf meinen Social Media Kanälen mache, das ist eh gut und wichtig und habe da eine gewisse Reichweite, das ist schon okay. Aber wenn wir jetzt sozusagen über 0815 Wiener oder Wienerin sprechen, die vielleicht jetzt nicht so den Zugang hat zu diesen Social Media Kanälen, sind die klassischen Medien trotzdem immer noch unerlässlich. Und es geht ja auch darum, das in einen Kontext zu stellen. Also wenn berichtet wird, dann hast du immer noch diese Instanz des Journalisten oder der Journalistin, die das irgendwie einbettet in eine gesellschaftspolitische Debatte zum Beispiel oder dann noch andere zu Wort kommen lässt. Und auf meinen Kanälen sage ich ja quasi nur meine Meinung. Ja, und das ist auch okay. Und ich bemühe mich, glaube ich, auch differenziert aufzutreten und zu sagen, ja, man kann das so und so sehen, aber ich sehe es so. Und ich diskutiere auch für mein Leben gern. Also das passt voll gut, aber es ist halt ja meine Sichtweise und es ist eine One-Way-Kommunikation. Es ist es jetzt natürlich in einem Printmedium auch, aber es wird eingebettet und kontextualisiert und besprochen. Und das finde ich doch recht wichtig auch.
Also ich finde es das interessant, dass du das sagst, weil das wäre ja tatsächlich die Aufgabe, Dinge einzuordnen. Was auch oft unterschätzt wird, ist, dass in Redaktionen ja ein Meinungsbildungsprozess stattfindet, weil man zum Beispiel in Redaktionssitzungen über bestimmte Themen diskutiert. Ich habe das in meiner Tätigkeit beim Presserat auch stark erfahren, dass es wahnsinnig viel bringt, wenn Journalistinnen und Journalisten über ein bestimmtes Thema miteinander reden, weil eben verschiedene Sichtweisen eingebracht werden. Und selbst wenn man sich am Schluss nicht einig ist, hat man aber zumindest einmal alle Sichtweisen am Tisch gelegt. Mhm. Das alles passiert auf Social Media natürlich nicht. Trotzdem ist es natürlich in den letzten Jahren extrem viel passiert. Und da hat ja die FPÖ Pionierarbeit geleistet und ich meine das nicht inhaltlich wertend, sondern nur rein handwerklich, weil die sind sehr, sehr lang und werden es vielleicht immer noch von klassischen Medien, naja, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber früher sind sie sicher stark ignoriert worden und haben sich dann ihre eigenen Kanäle gebastelt und haben sich da ihre großen Reichweiten aufgebaut. Und wie gesagt, ich meine das jetzt nicht inhaltlich wertend, aber rein handwerklich ist da schon viel passiert in den letzten 15 Jahren.
Ja, das würde ich auch sagen, ja.
Vielleicht gehen wir noch kurz auf das Thema Macht und Machtpolitik ein. Du hast halt schon angesprochen, dir ist wichtig, diese Nähe zu den Aktivistinnen, zu den NGOs. Und trotzdem ist man dann eben du hast ja auch gesagt, in einer Regierungsverantwortung einer gewissen Machtposition und muss Kompromisse eingehen. Wo wären denn deine Grenzen in so einer Koalition, wo du sagst, oder wird es darauf beschränkt sein, dass du sagst, du würdest die Grenzen aktiver aufzeigen? Oder die Unterschiede, hast du gesagt, mit den Grenzen?
Ja, die Unterschiede deutlicher aufzeigen, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie eigentlich eher das Minimum. Ich habe nichts gegen Kompromisse. Und wenn man nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, dann darf man tatsächlich, also dann ist man, glaube ich, sehr schnell desillusioniert von Parteipolitik. Also, weil es geht ja auch darum, es ist ja, Politik ist immer Ausverhandlungsprozess. Und ich kann immer nur versuchen, meine Perspektive sichtbar zu machen, gute Argumente zu haben, das immer gut unterlegt zu haben mit Zahlen, Daten, Fakten, wie auch immer. Also das ist ein Teil quasi, dass es wichtig ist, das sichtbar zu machen. Also es gibt Situationen, glaube ich, soll ich sagen, der Kompromiss an sich ist noch nicht das Problem. Das Problem fängt da an, wenn du ein Gegenüber hast, das nicht wirklich an Kompromissen interessiert ist. Also, weil ein Kompromiss zeichnet sich ja darüber aus, dass man eigentlich aufeinander zugehen will. Also, wenn ihr Gegenüber habt, wo ich das Gefühl habe, das will nicht wirklich auf mich zugehen, dann tue ich mir sehr schwer mit dem Kompromiss, weil dann denke ich mir so, okay, ich gehe jetzt eh gerade einen Schritt vor, warum kannst jetzt du nicht zumindest einen halben Schritt vorgehen? Und ich glaube, das ist immer wichtig im Auge zu behalten. Und das andere ist halt schon immer diese eigene Vision, wohin es gehen soll, gesellschaftlich, nicht aus den Augen zu verlieren als Sphäre, die man vor Augen haben muss, finde ich. Also es ist so ein Zwischenspiel aus, ja, es braucht einen Handlungsspielraum oder einen Verhandlungsspielraum, aber man darf nie vergessen, für was man eigentlich angetreten ist, warum man gewählt worden ist und warum man Politik macht. Also mir geht es ja noch nicht einmal so darum, warum, also dass ich wegen des diesen und jenem gewählt wurde, sondern warum bin ich in die Politik gegangen, und das ist halt für mich ganz stark der Gerechtigkeitsfaktor, vor allem die soziale Gerechtigkeit und die Geschlechtergerechtigkeit. Und ich finde, manchmal neigt man dann dazu, den Kompromiss vorschnell einzugehen, finde ich. Also manchmal würde es lohnen, noch 2-3 Runden zu machen, sich das nochmal zu überlegen, nochmal zu schauen, okay, was könnten Materien sein, wo man sich gegenseitig nicht wehtut, sage ich jetzt einmal, oder was gibt. Und gerade am Anfang der Regierungsbeteiligung sind schon so ein paar Sachen gewesen, wo ich mir gedacht habe, so, boah, also die ÖVP ist nicht wirklich bereit, irgendwie auf den Koalitionspartner zuzugehen. Das fand ich dann manchmal schon echt schwierig. Und da denke ich mir, also es geht nicht um, es geht eigentlich nicht darum, ob man kompromissbereit ist oder nicht, sondern es geht darum, wie man in Regierungskonstellationen miteinander zusammenarbeiten will.
Es ist aber momentan schon eine besondere Situation, oder? Dass eben dass die Machtverhältnisse im Bund und Land, also sprich jetzt im Bund und in Wien so sind, wie sie sind. Wien ist, das habe ich als Innsbrucker jetzt nie gern gehört, aber als Wiener traue ich mir das sagen, Wien ist einfach die wichtigste Stadt in Österreich, und da spielt halt auch die Musik, was Politik, also was Politik betrifft und was Bundespolitik betrifft. Gleichzeitig tickt die Stadt Wien wieder ganz eigen. Deswegen ist auch die Koalition in Wien eine andere, also wie im Bund. Aber gerade jetzt als grüne Politikerin ist das schon eine besondere Situation, der man da gegenübersteht, oder eben, wie man davor gesagt hat, Wien Opposition, Bund, Regierungspartei. Und das ist ja, ich finde in Wien deswegen besonders, aber da würde mich da Einschätzung interessieren, weil dort die zwei Sachen ja ganz irgendwie so miteinander verschwimmen. Es ist ja nicht so eine klare Trennung, also in Tirol war es immer einfach, auf Wien zu schimpfen, weil das ist 500 Kilometer weit weg. Da sitzt die Bundesregierung, und da hat man aber eine Landesregierung, die sitzt aber in Innsbruck und eben 500 Kilometer von der Bundesregierung weg. Da ist die Trennung, finde ich, einfach. In Wien ist das schon sehr, weil wenn ich mit der Straßenbahn fahre, fahre ich jetzt erst am Parlament vorbei und dann am Rathaus, jetzt, um das ganz platt zu sagen. Also es ist schon eine eigene Konstellation, finde ich.
Ja, ist sicherlich eine ganz eigene Konstellation. Vor allen Dingen, es gibt ja sehr viele Politikerinnen, die zuerst im Gemeinderat oder im Landtag waren und dann in den Nationalrat gewechselt sind. Also da gibt es schon so eine Wechselwirkung natürlich. Und Wien ist halt die Bundeshauptstadt, ja, und ist auch immer wieder Vorreiterin bei gewissen Sachen. Also das finde ich schon wichtig zu betonen. Ja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich mir gewünscht hätte, dass es in Wien eine Fortsetzung von Rot-Grün gibt. Michael Ludwig hat sich anders entschieden, das ist zu akzeptieren. Ich finde es halt nicht nur für uns jetzt schade aus parteipolitischen Gründen, sondern tatsächlich auch für die Stadt Wien, weil ich glaube tatsächlich, dass die beste Kombination für eine Bundeshauptstadt, für eine progressive Stadt Und darüber hinaus natürlich dann auch für Österreich, aber Österreich ist halt einfach anders gestrickt als Wien, muss man auch sagen, mit anderen Mehrheiten und so weiter. Tatsächlich diese Kombination aus Sozialem und Klimaschutz, also das gehört ja auch ganz stark zusammen. Deswegen sage ich immer, ich mache klimasoziale Politik, weil es natürlich schon auch darauf ankommt, okay, wie gestaltet man eine Stadt, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, die dort leben und wie leistbar sind Öffis und solche Sachen. Ja. Und ich finde einfach, gerade aus Innsbruck oder Tirol kommend, war das für mich halt immer so, okay, Wien ist immer so mein Leuchtturm, wo ich hinschauen kann und man denkt, okay, Österreich ist doch ein bisschen anders zumindest. Und ja, also ich finde schon wirklich sehr schade. Es war ein machtpolitischer Schritt, den man akzeptieren muss. Ja, mit den Neos, die waren halt vorher nicht in Regierungsverantwortung, sind schwächer von den Mandaten aufgestellt als wir. Wir wollten halt auch sehr viel für diese Stadt. Also wie gesagt, das ist sicher so, wie es ist. Und im Bund findet man halt die Situation vor, dass wir ganz andere politische Mehrheiten haben. Und in Wien sind wir da schon sehr privilegiert mit einer so deutlichen Mehrheit für Rot-Grün und Rot-Grün-Neos in weiterer Folge. Und das haben wir halt im Bund nicht. Und es war halt die Situation damals so, wie sie war nach der Wahl. Gleichzeitig muss man dazu sagen, im Bund finden dann halt schon viele gesetzliche Bestimmungen statt, die uns in Wien helfen oder eben nicht helfen. Und wir bemühen uns natürlich schon immer auch, die Wiener Perspektive mit einzubringen, die Bundesregierung, das ist eh klar.
Wobei ich glaube, da auch die Wiener SPÖ bringt durchaus ihre Vorstellungen da oder dort in die Bundes-SPÖ, die ist zwar nicht in der Regierung, ja. aber da gibt es ja auch, glaube ich, ganz durchlässige Schicht, die das da sieht, da ist ja Bundespolitik und Landespolitik auch sehr eng miteinander verwoben. Es ist zwar, glaube ich, nicht immer der gleichen Meinung, aber es gibt, glaube ich, recht viel Verbindung dazwischen. Würde mich noch interessieren, wie du das einschätzt. Gibt es einen Unterschied aus deiner Sicht, Politikerin zu sein auf Gemeindeebene, Politikerin zu sein auf Landesebene, Politikerin zu sein auf Bundesebene? Gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede?
Ja, auf der Gemeindeebene, also sozusagen, wenn man es auf Österreich umlegt, wäre es ja der Bezirk. Das habe ich ja quasi übersprungen. Also ich war in Innsbruck aktiv, schon bei den Innsbrucker Grünen, aber war da nicht politisch gewählte Mandatarin. Ja, also ich bin ja keine Nationalratsabgeordnete, deswegen kann ich das jetzt natürlich nicht vergleichen, wie das ist zwischen Land und Bund. Aber wie gesagt, es gibt da schon eine enge Wechselwirkung, weil wir haben ja quasi Bundesgesetze und die sind meistens so Rahmenvorgaben dann auch für Landesgesetze. Und da ist man natürlich schon im engen Austausch miteinander, weil man eben schauen muss, okay, wie wirken sich gewisse gesetzliche Vorgaben dann auf die Kommune aus oder aufs Land. Ja, ich glaube, dass man einfach tatsächlich ein bisschen näher dran ist an den Menschen. Also ich glaube, auf der untersten Ebene, so im Bezirk, ist es ganz nah und anders. Auf Landesebene kommt man halt trotzdem sehr viel rum und hat mit den Menschen zu tun, für die man eigentlich Politik macht. Und das finde ich auch gut und ich finde den Austausch total notwendig.
Es wäre ja meine Befürchtung und Einschätzung, dass schon die Gefahr, sich von den, wie du davor gesagt hast, von den Leuten, für die man Politik macht, zu entfernen, mit den Ebenen zunimmt. Einfach allein schon durch die Tatsache, dass man dauernd in einer Gemeinde zum Beispiel auf Gemeindeebene mit seinen Wählerinnen und Wählern tagtäglich in Kontakt ist, und zwar unmittelbar in Kontakt ist. Und sehr nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Und das, glaube ich, macht einen Riesenunterschied aus. Auch was übrigens auch im Medienbereich ist es ja genauso.
Ja.
Also ein Lokaljournalist hat eine ganz andere Wahrnehmung als ein Journalist einer überregionalen Tageszeitung. Und das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ist sogar im Gegenteil. Manchmal ist, glaube ich, guter Lokaljournalismus schwieriger, wie auf einer abstrakten Ebene irgendwelche Abhandlungen zu schreiben.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich glaube, dass es für Politikerinnen und Politiker ähnlich ist. Gut, jetzt haben wir ja viel gesprochen, auch über da oder dort gegensätzliche Interessen. Politik, Medien, also die schnelle Geschichte. Das wollte ich davor auch noch sagen, weil du gesagt hast, es ist so wenig Zeit. Ich glaube, dass das ein Hauptgrund ist, warum wir uns oft um Banalitäten kümmern und nicht um Inhalte. Weil für Inhalte braucht man Zeit, und zwar auf beiden Seiten, auf Politik und auf Medienseite. Und deswegen redet man gerne über Äußerlichkeiten oder Wahlplakate. Wobei, ich tue es auch gerne. Ich rede auch gerne über dieses seltsame Plakat der SPÖ, das jetzt offenbar gar kein Plakat ist. Aber eigentlich geht es da um nichts inhaltlich.
Ja, eh. Aber es ist natürlich auch interessant, wie wer was kommuniziert, oder? Also.
Ja, und es ist auch schneller darüber geurteilt, als sich jetzt ein Parteiprogramm von vorne bis hinten durchzulesen. Mhm. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt gegensätzliche Interessen. Was ich aber schon hoffe, und daran glaube ich auch fest, es muss uns ja beiden, also die als Politikerin, mir als Medienmensch, wichtig sein, dass das Zusammenspiel funktioniert, weil es letztlich eine Säule unserer Demokratie ist. Und zwar in dem Fall war in Wirklichkeit das Zusammenspiel ist eine Säule der Demokratie. Du hast halt auch mehrmals gesagt, es ist wichtig, auch für dich als Politikerin, auch wenn die kritischen Fragen lästig sind, aber es ist wichtig, dass es die gibt. Aber es gibt halt auch die Fehlentwicklungen, gerade in letzter Zeit ja sehr öffentlich. Was sollten wir denn deiner Meinung nach, was sollten wir verändern an unserem Verhalten, damit wir diesen Demokratieschutz nicht unterwandern? Und gibt es auf eurer Seite Sachen, die wir ändern sollten?
Ja, das ist eine gute Frage.
Deswegen ist die Abschlussfrage.
Ja, ich glaube, also dieses Zusammenspiel aus Medien und Politik, wie du richtig sagst, ist deshalb so wichtig, weil es für die Demokratie wichtig ist. Und das, was wir jetzt gerade eben erleben an Korruption, Vorwürfen, Inseratenkorruption, übrigens ein riesengroßes Thema, ein riesengroßes Problem, auch in Wien. Das führt halt dazu, dass dann eh wieder alle sagen, naja, wir haben es ja eh schon immer alle gewusst, ihr seid alle korrupt. Und dass es dann überhaupt keine Differenzierung mehr gibt, weil es gibt, und das ärgert mich auch wirklich sehr, ich kenne sehr viele Journalistinnen, die wirklich aus Leidenschaft und aus Herzblut Journalistinnen sind, auch einen guten Arbeitsethos haben, finde ich, oder einen Berufsethos, und die dann so dargestellt werden, als wären die eh alle so und als würden sie eh nicht wirklich das schreiben können, was sie wollen und auch keinen Freiraum haben und solche Sachen. Und bei uns wird dann halt gesagt, naja, alle Politikerinnen sind korrupt. Und das ist wirklich fatal, weil es eben demokratiezersetzend ist, muss man tatsächlich sagen. Also eben, du hast es schon angesprochen mit den Vertrauensverlusten, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Mein Weg damit umzugehen ist halt eben zu versuchen, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Auch wenn es extrem schwierig ist, weil eben immer, wenn man in Regierungsverantwortung ist, also ich bin es ja zum Glück nicht, ich bin ja quasi in Opposition.
Wobei, das kann sich ja wieder ändern. Also das
vielleicht.
Weiß man ja nie.
Weiß man nie. Aber die Grünen sind ja in Regierungsverantwortung. Das heißt, alle grünen Politikerinnen kriegen auch irgendwie diese Zuschreibung. Ja, das ist eh irgendwie logisch. Mir ist es aber dann trotzdem immer wieder wichtig zu sagen, ja, okay, das ist meine Partei. Ich stehe zu meiner Partei, sonst wäre ich nicht da. Aber ich habe trotzdem auch meine eigene Meinung, meine eigene Haltung und ich kommuniziere sie auch, wenn ich es wirklich wichtig finde, das jetzt gerade zu machen, weil es wichtig ist, zu sagen, was ist. Also das hat ja Rosa Luxemburg mal gesagt, das Revolutionärste ist eben zu sagen, was ist. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und bei den Medien oder bei den Journalistinnen, ich weiß es nicht, die sind einfach in so ein enges Korsett dann teilweise durch die Arbeitszusammenhänge gepresst. Es gibt natürlich viele freie Journalistinnen, aber es gibt auch fix angestellte Journalistinnen, Selbstständige, Nicht-Selbstständige. Da hat man eben eine Redaktion, die so funktioniert, wie sie halt funktioniert. Ich würde trotzdem schauen, dass man gute Netzwerke bildet zwischen Journalistinnen und Politikerinnen, die eben diesen Arbeitsethos hochhalten und die Unabhängigkeit schätzen. Und ich denke mir, das wäre doch ganz wichtig. Und ja, als Politikerin selber ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen und dazu sagen, hey, ich verstehe, dass ihr glaubt, dass wir alle gleich sind, aber wir sind halt nicht alle so. Es gibt wirklich auch sehr viele Politikerinnen, die zum Beispiel auf der untersten Gemeindeebene wirklich eigentlich ehrenamtlich Politik machen und die das auch blöd finden, was da oben passiert an Korruption und an Verscherbelung von gewissen Sachen, um das eigene Fortkommen besser zu machen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auf beiden Ebenen sichtbar sind und das auch kommunizieren. Und wie gesagt, das eine ist die individuelle Ebene, das andere ist halt dann eben gesetzliche Bestimmungen, weil Gesetze schaffen halt auch Fakten oder machen es irgendwie schwieriger oder leichter, solche Dinge durchzuziehen. Und deswegen bin ich vollkommen davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man hier Antikorruption auf sämtlichen Ebenen besser gesetzlich betreiben.
Also ich würde jetzt da vor allen Dingen die zwei Themen Respekt, jetzt im Verhältnis Journalismus, Politik, und das war ja unser heutiges Thema, würde ich das Thema Respekt sehr stark mitnehmen. Da geht man von beiden Seiten manchmal ab. Mhm. Und zwar eben genauso, wie du es gesagt hast, also Journalistinnen und Journalisten müssen akzeptieren, dass Politikerinnen und Politiker ihre eigenen Ziele verfolgen und entsprechend kommunizieren, und umgekehrt, also kritische Fragen zuzulassen, ist auch eine Qualität, die Politikerinnen haben sollten. Also für mich zum Beispiel ein volles Unding, Pressekonferenzen zu geben und danach zu sagen, so, jetzt bin ich wieder weg, Fragen könnt ihr auch irgendwie in die Haare schmieren. Also das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Und ich verstehe aber eben auch, wenn jemand sagt, okay, so wie du es gesagt hast, das ist nervig, ja, und das ist anstrengend. Aber es ist halt, das ist wirklich part of the game, nicht so wie andere Sachen part of the game einmal waren.
Finde ich auch, ja.
Also Respekt und ein gemeinsames Ziel, nämlich an dieser Demokratie-Zersetzung, also die Demokratie-Zersetzung zu bekämpfen. Ich denke, dass das schon ein wichtiges Thema ist in Zeiten wie diesen, weil da gibt es schon Strömungen, jetzt unabhängig vom Verhältnis Journalismus-Medien, da gibt es ja andere Strömungen auch, wo Parlamente gestürmt werden, wo unkontrolliert Populisten Schäden anrichten, die, glaube ich, nachhaltiger sind, als man so manchmal glaubt. Und da spielt das Verhältnis Journalismus-Medien, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Gut, dann bleiben wir aber mit einem optimistischen Ansatz stehen, oder? Weil du hast gesagt, du glaubst daran, dass es machbar ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Resümee unseres Gesprächs. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch und alles Gute weiterhin als Tirolerin in Wien.
Danke für die Einladung. Ihr seid echt ein super Podcast.
Sehr gern, danke. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Sagenhaft – Gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Mit großer Erzählkunst liest Stefanie de la Barra aus den großen und kleinen Werken verschiedener Epochen und Länder. Von stadtbekannt bis fast vergessen. Ich kann euch diesen liebevoll produzierten Podcast mit Hörspielcharakter wirklich ans Herz bzw. an die Ohren legen. Und noch ein Hinweis. Ganz offen gesagt hat jetzt auch Merchandising-Artikel. Wenn ihr also euren Kaffee aus einem Ganz offen gesagt Häferl trinken oder eure Einkäufe in eine Ganz offen gesagt Stofftasche geben wollt, bitte schaut vorbei auf shop.ganzoffengesagt.at. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Missing Link.